Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen. Und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten. Für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Es geht bei der Raumfahrt darum, unser Wissen zu erweitern, das Verständnis für unseren eigenen Planeten, für uns selbst, für das, was um uns herum, also in unserer Umwelt jenseits der Grenzen der Atmosphäre entsteht. Ich denke, das ist ein ganz natürlicher Eigenschaft von uns Menschen, dass wir verstehen wollen. Es gibt nicht viele Bereiche, wenn überhaupt, wo so viele Länder zusammenarbeiten und eben gemeinsame Forschung betreiben und gemeinsame Ziele verfolgen.
Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Wie ist es so? 166 Tage auf der internationalen Raumstation ISS zu leben und zu arbeiten. Nachdem Thomas Reiter in der vorherigen Folge ja unter anderem schon über seine Zeit auf der Raumstation Mir gesprochen hat, widmen wir uns in dieser Folge nun dem nächsten Höhepunkt seiner Karriere als Astronaut. Außerdem hält er ein Plädoyer für die Raumfahrt und er wagt eine Prognose, wann wir mit einer langfristigen Raumstation auf dem Mond und dem ersten Menschen auf dem Mars rechnen können. Faszinierende Fragen, wie ich finde. Kürzlich ist zudem auch noch, das sei noch kurz eingefügt, eine neue Weltwach-Plus-Folge erschienen. Das ist immerhin schon Nummer 46 und zu Gast ist dieses Mal Frauke Bolten-Boshammer. Eine wirklich beeindruckende Frau, die Anfang der 80er mit ihrem Mann in eine der abgelegensten und unbarmherzigsten Regionen der Welt ausgewandert ist, nämlich in das australische Outback. Die Zeit dort war dann für sie leider aber immer wieder geprägt von furchtbaren Schicksalsschlägen. Und in unserem Gespräch erzählt die heute Anfang 70-Jährige, wie sie das Leben dort erlebte, wie sie sich behauptete und wie es ihr schließlich gelang, aus der Wüste heraus, als Witwe mit 4 Kindern und einem Haufen Schulden beladen, sich bis an die Spitze des australischen Diamantengeschäfts zu kämpfen. Ja, genau richtig gehört. Diamantengeschäft. Frauke ist Australiens erfolgreichste Diamantenhändlerin überhaupt und laut ABC News hat sie eine der wertvollsten Sammlungen pinker Diamanten in der ganzen Welt. Aber vor allem ist sie eine tolle Person von beeindruckender Beharrlichkeit. Die Folge könnt ihr euch als Mitglied im Supporters Club anhören. Ab dem zweiten Paket geht das und alle Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil meines Gesprächs mit Thomas Reiter. Das war 1995. Ich könnte jetzt noch 1000 Fragen stellen zu mir, aber ich fürchte, wir müssen mal weiterkommen. 2006 stand dann Ihre nächste Weltraummission auf dem Programm, nämlich auf der ISS. Wie haben sich denn diese beiden Raumstationen voneinander unterschieden? Sie haben ja vorhin schon erläutert, dass es auf der ISS etwas komfortabler war und dass das Platzangebot deutlich üppiger ausgefallen ist.
Das ist genau richtig. Es war etwas komfortabler, allein deshalb, weil man ein bisschen mehr Raum hatte. Allein auch deshalb, weil ich jetzt auf der ISS auch so eine eigene kleine Kajüte hatte. Auf der Mir-Station habe ich mein Nachtlager immer in einem der Module, in dem Spectre-Modul, auf dem Boden immer aufgeschlagen, musste dann morgens immer alles wegräumen, ja, weil in dem Modul eben auch gearbeitet wurde und auch wissenschaftliche Experimente durchgeführt worden. Dann abends hat man das wieder alles ausgebreitet. Also das war ein bisschen angenehmer. Die Art und Weise, wie man die wissenschaftlichen Aufgaben gemacht hat, auch das hat sich sehr voneinander unterschieden. Wir mussten auf der Mir-Station eigentlich alle Geräte, die wir dann für die Durchführung dieser wissenschaftlichen Aufgaben benötigt haben, die mussten immer vorher dann aufgebaut, zusammengebaut, aktiviert werden, kalibriert werden. Und dann konnten sie das Experiment machen und dann nach Ende der Arbeit musste das wieder alles abgebaut und wegverstaut werden. Und das ist auf der Internationalen Raumstation halt nicht mehr in diesem Maße erforderlich, weil dort eben viele dieser Versuchsanlagen in die Struktur eingebaut sind. Das heißt, da sind dann solche Racks, solche Schränke, die für ganz bestimmte Themen gedacht sind, also beispielsweise für medizinische Experimente, für materialwissenschaftliche Experimente, für biologische Experimente. Das heißt, dass ist dann nicht ein Gerät, wo sie nur ein Experiment machen, sondern da werden alle Experimente im Bereich der Materialwissenschaften oder der Biologie oder eben der Humanphysiologie dann dort durchgeführt. Und das macht die Sache einfach ein bisschen praktikabler. Man kann effizienter arbeiten und man hat eben auch von der Mir-Station, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Sie haben das auch so ein bisschen angedeutet, für den Laien sah das ja so ein bisschen chaotisch aus, ne? Wenn man da oben diese Bilder sah, obwohl alles seinen Platz hatte. Aber auf der ISS hat man eben auch mehr Stauraum zur Verfügung. Da sieht da schon etwas, sagen wir mal, naja, aufgeräumter aus, jedenfalls etwas strukturierter, einfach weil man mehr Platz hat. Es laufen keine Ventilationsschläuche mehr durch die Verbindungsluken zwischen den einzelnen Modulen, keine Kabel mehr aus Sicherheitsgründen. Also man hat sehr, sehr viel von der Mir-Station oder von dem Betrieb an Bord der Mir-Station gelernt. Und last not least, ein ganz interessanter Aspekt, der auch einen großen Unterschied macht. Wir konnten an Bord der Mir-Station eben immer nur am Wochenende im wöchentlichen Wechsel einmal über Funksprechverkehr mit unseren Familien in Kontakt treten und dann immer jede zweite Woche über eine Videoschaltung. Und das war an der auf der ISS eben so. Wir konnten, wann immer wir mal eine Minute Zeit haben, so beim Mittagessen und eine Verbindung zum geostationären Satellitenbestand, konnten wir eben anrufen. Jeden beliebigen, ja, irgendeine Telefonnummer wählen, Familie, Freunde, irgendjemand, mit dem wir gerade Lust hatten, mal ein bisschen zu telefonieren und auch nur mal ein paar Worte zu wechseln. Und es gab jedes Wochenende die Möglichkeit, mit seiner Familie eine Videokonferenz zu machen. Also damit war man auch wesentlich näher mit der Familie, mit seinen Freunden und auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen verbunden.
Und das, ja, macht den Alltag natürlich angenehmer. Und Alltag ist ja sowieso so ein Begriff, der dort oben eine ganz neue Bedeutung bekommt, eine doppelte Bedeutung. Gab es denn oben sowas wie einen Alltag? Also spielen sich die Tage im Wesentlichen identisch ab nach einem rigorosen Raster oder sieht jeder Tag anders aus als davor, weil die Experimente ganz anders sind, die Aufgaben immer wieder neu anfallen? Wie können wir uns da so eine Struktur durch den Tag oder durch die Woche hinweg vorstellen?
Stichwort Woche trifft schon mal einen ganz entscheidenden Punkt, ja. Der Ablauf dort oben ist natürlich auch in so einem Wochenrhythmus geplant. Das heißt, man hat 5 Arbeitstage. Man hat ein Wochenende, was jetzt nicht komplett frei ist, sondern am Wochenende müssen natürlich auch so bestimmte Arbeiten durchgeführt werden. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, Housekeeping, Reinigung von den ganzen Filteranlagen, die Oberflächen müssen desinfiziert werden. Aber am Wochenende hat man auch so ein bisschen Zeit, die man sich dann selbst einteilen kann. Der Arbeitsalltag, der läuft relativ gleich nach dem Schema ab. Also die Tageszeit dort oben richtet sich heute an Bord der ISS nach Greenwich Mean Time. Das heißt, morgens um 7 Uhr, ne, wird die Crew geweckt oder der Wecker klingelt und dann schaut man immer erstmal so rum, irgendwo welche gelben oder roten Lampen, die sofort Aktionen erfordern. Morgentoilette, Frühstück, dann gibt es eine Daily Planning Conference, wo man mit den beiden Kontrollzentren kurz über das Programm, das Arbeitsprogramm, was an dem Tag ansteht, nochmal spricht, ob es da irgendwelche Updates gibt. Dann geht's los mit der Arbeit und da ist wirklich jede Minute verplant. Also das geht dann nach einem Schedule, der ist wirklich für eine Aktivität sind dann 8 Minuten, dann für die nächste sind 23 Minuten, dann ist irgendwas, was weiß ich, wie auch immer. Also das geht wirklich von morgens bis abends nach diesem Muster. Man hat 2,5 Stunden Sport am Tag, die meisten Kolleginnen und Kollegen teilen das auf 2-mal auf, also einmal vom Mittagessen, einmal vom Abendessen. Und dann abends, klar, nach dem Abendessen gibt's dann nochmal eine zweite Planning-Konferenz. Wie ist der Tag gelaufen? Gab's Probleme? Was muss man für nächsten Tag vorbereiten? Dafür hat man dann anschließend noch Zeit. Beispielsweise, wenn man irgendwelche Gerätschaften, irgendwelche Werkzeuge benötigt, die sammelt man sich dann schon mal abends zusammen, um am nächsten Tag einfach gleich loslegen zu können. Und dann ist laut Dienstplan meistens so ab 10 Uhr eigentlich Freizeit. In der Praxis kann ich sagen, also wir sind unter der Woche nie vor Mitternacht, eher so um 1 Uhr, manchmal auch noch später zur Ruhe gekommen. Nicht, weil wir dann da die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt haben, sondern in so einem engen Arbeitsablauf kann man sich vorstellen, da bleiben dann auch mal Sachen, die dann nicht in diese 8 Minuten oder die 23 Minuten, die da geplant waren, reinpassen. Und die versucht man dann halt abends abzuarbeiten. Man hat inzwischen auch E-Mail dort oben, ja, die muss man ja auch irgendwann machen.
Selbst dort wird man nicht verschont, das ist natürlich, das hätte ich ja schon gehofft, dass man da keine E-Mails beantworten muss. Aber
okay. Ja, genau. Und dann hat man eben wirklich auch nochmal das Bedürfnis zu sagen, okay, bevor du dich jetzt zur Ruhe begibst, dann nehme ich mir jetzt einfach nur mal 5 oder 10 Minuten und genieße diesen tollen Ausblick auf die Erde, hört irgendwie seine Lieblingsmusik und schwebt dann da über die Kontinente, bevor man sich dann zur Ruhe begibt.
Was haben Sie da oben am liebsten gehört?
Och, ich hatte ein relativ weites Spektrum, natürlich so aus aus meiner Sturm- und Drangzeit. Also ich höre gerne Jazz, Pat Metheny, natürlich so Pop und Rock, Pink Floyd, Fleetwood Mac, also alles so aus dieser Zeit. Auch ein bisschen klassische Musik, also ich höre sehr gerne spanische Gitarrenmusik, Narciso Yepes, Andres Segovia beispielsweise, also je nach Stimmung. Und auch hier muss ich sagen, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, der Ausblick ist eben etwas, was einen immer wieder fesselt, wo man dann auch zusammen mit den anderen vor so einem Fenster schwebt und sagt, oh, guck mal, ist das nicht toll? Und man kommt dann auch so ein bisschen ins Schwärmen. Oder man hört eben Musik und auch das verstärkt dann so bestimmte Eindrücke. Ne?
Ja, ja. Sie haben gerade von diesen 2,5 Stunden Sporteinheiten pro Tag gesprochen. Die sind natürlich naheliegenderweise wichtig, um dem Muskelschwund ein Stück weit entgegenzuwirken, der natürlich durch die Schwerelosigkeit auftritt. Wirkt sich die Schwerelosigkeit über diese Wochen und Monate hinweg noch auf andere Weise aus, auf Ihren Körper, auf Ihren Geist? Gibt es da noch andere Herausforderungen, abgesehen vom Muskelschwund, den man irgendwie vorbeugen oder mit denen man umgehen muss?
In dem Moment, in dem der menschliche Körper in die Schwerelosigkeit kommt, laufen da eine ganze Menge Prozesse ab. Also, dass man die Muskeln dort oben nicht so gebraucht wie hier auf der Erde, ist klar. Allein, wenn wir jetzt so auf dem Stuhl sitzen, ja, und was ja eigentlich sehr bequem ist, werden aber immer noch viele Muskeln benutzt, auch wenn uns das nicht so bewusst ist. Dort oben braucht man die nicht, weil man, da schwebt man eben nur. Und deshalb ist eben der Sport so wichtig. Das heißt, diese Atrophierung der Muskeln, der muss man durch Sport entgegenwirken. Anderer Effekt ist, dass die Knochen, so wie man in die Schwerelosigkeit eintritt, beginnen, Calcium abzugeben. Also die Demineralisierung der Knochen geht da voran. Das Immunsystem wird fast abgeschaltet. Unser Gleichgewichtsorgane, die sogenannten Vestibularorgane im Innerohr, denen fehlen wichtige Inputs, die wir hier unten natürlich, wenn wir sitzen, ja, Augen schließen, wissen wir immer, da ist unten und da ist oben. Denen fehlt also dieser Input. Das heißt, die Art und Weise, wie diese Daten im Gehirn verarbeitet werden, ändern sich. Und das ist eben auch der Grund, warum diese Umgebung so interessant für die medizinische Forschung ist, ja, weil damit kann man eine ganze Menge Effekte und Prozesse untersuchen, die man hier auf der Erde eben nicht untersuchen kann, weil die Schwerkraft sich nicht abschalten lässt.
Medizinische Forschung ist ein Beispiel. Sie haben ja schon so ein bisschen angedeutet, worum es bei diesen Experimenten, die Sie wirklich von früh bis spät durchgeführt haben, so ging. Also Medizin, Materialwissenschaften sicherlich. Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele dafür, welche Arten von Erkenntnissen sich aus diesen Experimenten in der Schwerelosigkeit dort oben schon ziehen lassen haben? Und zweite Frage dazu, geht es da ausschließlich um den Faktor Schwerelosigkeit bei diesen Experimenten oder spielen da noch andere Besonderheiten eine Rolle?
Ja, ich kann Ihnen gerne beliebig viele Beispiele geben. Es ist immer schwer, sich da auf irgendwie aus diesem weiten Spektrum dann da welche rauszusuchen. Das gebe ich Ihnen gleich. Aber es spielt die Schwerelosigkeit natürlich eine ganz zentrale Rolle, weil die Schwerelosigkeit beeinflusst solche Effekte wie Sedimentierung. Ja, wir wissen, wenn wir heute ein Glas Wasser vor uns stehen haben und in das Wasser, was weiß ich, Sand reinschütten, dann geht der Sand immer auf den Boden von dem Glas, ja, weil der eben eine höhere Dichte hat als das Wasser. Also Sedimentierung ist dieser Effekt, das passiert dort oben nicht. Insbesondere thermische Konvektion, also wir wissen, dass ich, wenn wir einen Topf Wasser auf den Herd stellen, eine Herdplatte anstellen, dann erwärmt sich das Wasser unten in der Nähe der Herdplatte, wird leichter, steigt nach oben, es entsteht so eine Zirkulation in dem Topf. Also diese thermische Konvektion findet nicht statt. Und das sind eben, alleine das sind schon Effekte, die in vielen chemischen, physikalischen Prozessen, in der Materialwissenschaft, in Pflanzen und so weiter eine Rolle spielen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch Effekte. Man ist in einer Umgebung erhöhter Strahlung. Ja, man ist dort oben ungefähr 100 mal stärker durch kosmische Strahlung belastet als hier auf der Erde. Und wenn man Außenbordeinsätze macht, geht das nochmal um den Faktor 4 hoch. Ja, man hat natürlich frei Haus Hochvakuum geliefert, was für die Durchführung vieler Experimente natürlich hochinteressant ist. Und man hat dort extreme, also Temperaturextreme, die man dann nutzen oder in dieser Umgebung untersuchen kann. So, damit jetzt vielleicht mal zwei Beispiele. Eins aus dem Bereich der Materialwissenschaften, was jetzt ganz aktuell ja auch immer wieder diskutiert wird. Wie können wir vielleicht in Zukunft umweltfreundlicher Energie erzeugen? Und da gibt es sehr interessante Untersuchungen zur sogenannten komplexen Verbrennung. Das heißt, wo man Metall, ganz feine Metallpartikel verbrennt. Und das lässt sich eben in der Schwerelosigkeit deshalb so gut untersuchen, weil dort dieses Metallpuder sich wirklich aufteilt und man kann diesen Prozess der Verbrennung, genau die Frage, wie dann die Funken zu diesen einzelnen Metallpartikeln überspringen, untersuchen. Und das Ziel könnte also beispielsweise sein, dass wir Eisenpulver hernehmen hier auf der Erde, um dieses Eisenpulver zu verbrennen. Und bei dem Prozess entsteht eben kein Kohlendioxid, sondern da entsteht Rost und man kann dann dieses gerostete oder verbrannte Eisen Reisen natürlich wieder regenerieren. Also das ist ein Beispiel aus den Materialwissenschaften. Ich will ein anderes Beispiel aus der Medizin geben, was auch, glaube ich, jetzt gerade in Zeiten der Pandemie ja von großer Relevanz ist. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass man in dem Moment, in dem man in die Schwerelosigkeit kommt, das Immunsystem fast abgeschaltet wird und deshalb eignet sich diese Umgebung sehr, sehr gut, um die Mechanismen, die bei der Aktivierung des Immunsystems, bei der Abdämpfung der Immunreaktion des Menschen eine Rolle spielen. Ja, und da ist eben komischerweise die Schwerkraft ganz entscheidend. Und zwar ist das nicht so, dass das Immunsystem, je geringer die Schwerkraft wird, dann immer schwächer wird, sondern da gibt's so einen Punkt, an dem die Mechanismen einfach anders funktionieren als vorher. Also das ist so ein digitales On-Off-Effekt, der da eintritt. Und das führt eben dazu, dass man bereits sehr interessante Erkenntnisse gefunden hat, wie beispielsweise die Immunantwort des Körpers verstärkt oder abgedämpft werden kann. Und man hat beispielsweise ein ganz bestimmtes Protein dabei identifizieren können, das also hier eine entscheidende Rolle spielt und das in der klinischen Erprobung ist. Und da kann man sich vorstellen, wenn man also in solche Situationen kommt, wie wir uns jetzt befinden, wo es wirklich sehr wichtig ist, genau zu verstehen, wie reagiert eigentlich unser Immunsystem auf irgendwelche Viren, auf irgendwelche Angriffe von außen. Es ist klar, dass eben genau diese Grundlagenforschung die Voraussetzung dafür ist, dass wir die entsprechenden Gegenmaßnahmen dann hier treffen können.
Okay, also man merkt ein wahnsinnig breites Feld an Experimenten, die Sie dort im Minutentakt durchgeführt haben, Tag für Tag. Das war sozusagen Ihr Tagwerk. Sie haben aber auch mehrfach schon darauf hingewiesen, dass Sie schon versucht haben, dann abends nochmal 5 oder 10 Minuten oder zumindest am Wochenende Zeit zu finden, um rauszuschauen auf die Erde, entweder für sich selbst mit Ihrer Musik oder auch zusammen mit Ihren Kollegen und das dann nochmal gemeinsam zu genießen. Hat diese einzigartige Perspektive auf die Erde, Gesamtsicht ist falsch, haben Sie erklärt, aber Sie haben ja beschrieben, Europa konnte man überblicken, Teile eigentlich aller Kontinente. Hat diese Draufsicht Ihr Verständnis für die Erde, das, wie Sie darüber nachdenken, hat das Sie in irgendeiner Art und Weise verändert?
Definitiv, ja. Ich glaube, es gibt da eine ganze Menge Effekte, denen sich eigentlich niemand entziehen kann, ja. Man ist auf der einen Seite von der Schönheit dieses Anblicks natürlich fasziniert. Ja, die Erde sieht aus dieser Entfernung wunderschön aus. Ich habe es vorhin geschildert. Natürlich weiß man, dass die Wirklichkeit hier auf der Oberfläche nicht immer diesem Anblick, den man von dort oben hat, entspricht. Also das ist mal so ein Effekt. Und ich denke, es ist auch leicht vorstellbar, dass wenn man dort oben so die Schlagzeilen in irgendwelchen Tageszeitungen liest, und man wird ja dort oben dann auch immer mit den aktuellen Nachrichten versorgt, die lesen sich mit diesem Blick auf diesen Planeten, auf die Kontinente, auf die Regionen, die man da überschauen kann, lesen die sich ganz anders. Der zweite Aspekt ist, dass man, ich habe vorhin von diesen Sonnenauf- und Sonnenuntergängen geschwärmt. Man kann eigentlich gar nicht genug davon kriegen, das zu sehen. Gleichzeitig ist es auch erschreckend zu sehen, wie hauchdünn die Atmosphäre ist. Ja, also man denkt, wenn man hier unten ist, ja, wir haben also mindestens 100 Kilometer Atmosphäre über unserem Kopf. Wenn man von oben runterschaut, ist es aber nur eine ganz hauchdünne Schicht, die da anfängt so blau zu leuchten, gerade wenn die Sonne niedrig steht. Und das unterstreicht natürlich die Verletzlichkeit. Und wenn man sich vorstellt, dass eigentlich auch nur die unteren Schichten der Atmosphäre überhaupt das Leben hier ermöglichen, dann wird es offensichtlich, wie wichtig es eigentlich ist, all das zu schützen. Und das bringt mich zu dem dritten Punkt. Man kann auch die Dinge erkennen zum Teil, die der Mensch dort macht. Klar, man sieht Städte, wenn man sie überfliegt. Man kann aber insbesondere auch diese riesigen Rodungsflächen erkennen, wenn man über Urwaldgebiete fliegt, Südamerika, Fernost. Und auch das ist etwas, was absolut einem unter die Haut geht. Man denkt immer, ach, das ist so weit weg und da ist ja genügend da. Aber wenn man mit eigenen Augen sieht, wie riesig diese Regionen sind, die da abgeholzt werden, dann wird mir wirklich Angst und Bange. Ich sage das jetzt nicht als Umweltaktivist. Ich sage das so, wie es ist und wie man das empfindet. Und deshalb kann ich auch nur hoffen, dass lieber morgen als übermorgen mal möglichst vielen dieser Blick von dort oben ermöglicht wird.
An genau dieser Vision wird ja auch gearbeitet, insbesondere von Unternehmern wie zum Beispiel Elon Musk, der wird da meist als allererstes genannt. Wie bewerten Sie solche Bemühungen, einen Weltraumtourismus zu ermöglichen?
Ja, also man muss hier natürlich so ein bisschen zwei Dinge miteinander abwägen. Auf der einen Seite, so wie ich es eben bereits gesagt habe, wäre es natürlich toll, wenn die Raumfahrt eine ähnliche Entwicklung durchlaufen würde, wie das bei der Luftfahrt war. Ja, dass man, es war ja am Anfang auch extrem exotisch, nur wenige konnten sich das erlauben und inzwischen kann man für wenig Geld wirklich überall auf der Erde hinfliegen und es ist wirklich vielen Menschen zugänglich. Ja, also eine ähnliche Entwicklung wäre genau in dem Sinne dessen, was ich gerade sagte, auch wünschenswert. Der zweite Punkt ist natürlich die Frage der Nachhaltigkeit. Ja, genauso wie beim Fliegen auch. Es ist einfach ein enormer Aufwand erforderlich. Es ist sehr viel Energie erforderlich, um jedes Kilogramm dort hochzubringen. Also wenn man wirklich sich jetzt vorstellt, dass das so eine ähnliche Entwicklung mal durchlaufen sollte wie bei der Luftfahrt, muss man sich natürlich gleichzeitig überlegen, wie kann man das dann auch bewerkstelligen, dass das nachhaltig ist, dass man nicht eben dann zwar alle den Blick auf unseren Planeten von außen hatten, aber dann noch viel schlimmer zu der Schädigung der Umwelt und Veränderung des Klimas beitragen. Also da ist natürlich Forschung gefordert. Da gibt es erste Ansätze, eben auch in der Raumfahrt, grüne Treibstoffe, die also nicht das Klima schädigen, Wasserstoff-Sauerstoff-Kombination oder wenn man Kerosin nutzt, dass das Kerosin eben regeneriert wird und nicht einfach aus Erdölressourcen gewonnen wird. Da gibt es eine ganze Menge Aktivitäten. Und last not least, und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Effekt, wenn Sie dort oben an Bord von der Raumstation arbeiten, ja, dann haben die Lebenserhaltungssysteme eben nur die Kapazität, eine begrenzte Anzahl von Menschen dort oben am Leben zu halten. Und das muss man sich mal so in dem halben Jahr, in dem man von diesen Geräten abhängig ist, mal so durch den Kopf gehen lassen. Ja, man schaut mit Begeisterung auf diesen wunderschönen Planeten, wo die Natur all das tut, wofür dort oben diese technischen Geräte erforderlich sind. Natürlich können diese Technologien auch helfen, beispielsweise in Regionen, wo es schwierig ist, sauberes Wasser zu bekommen, eben genau dort eingesetzt zu werden, regenerativ das Wasser auch zu nutzen. An Bord der ISS wird bereits mehr als 70% des Wassers regeneriert, was dort oben gebraucht wird. Auch ist man dabei, die Atmosphäre zu regenerieren. Also da gibt es eine ganze Menge auch Spin-offs, die für die Probleme, die wir heute hier unten haben, angewandt werden können. Nicht nur die Ergebnisse der Forschung, sondern eben der Technologien, die da entwickelt werden.
Und genauso ist es aber natürlich auch andersrum, ein bisschen ja als Metapher zu verstehen, diese ISS mit ihren begrenzten Ressourcen, die eine begrenzte Anzahl von Menschen dort oben für eine begrenzte Zeit versorgen kann, dass wir uns mit Blick auf diese Fragilität, die Sie ja gerade beschrieben haben, nach unten auf die Erde, genau das für uns natürlich auch bewusst machen müssen, dass diese scheinbaren endlosen natürlichen Ressourcen eben genau das nicht sind, endlos.
Ja, das ist genau richtig. Also das Stichwort ist die Nachhaltigkeit, ne? Gilt dort natürlich an Bord auch und man versucht gerade jetzt in Anbetracht der Pläne auch wieder in größere Entfernungen zu unserem Planeten Richtung Mond zu kommen, dann müssen wir natürlich autonomer werden und viel mehr an Ressourcen regenerieren, ja? Also da muss man autonomer und nachhaltiger werden gewissermaßen, um das zu erreichen.
Nach 171 Tagen im All stand die Rückkehr an und natürlich dann schlussendlich auch die Landung. Wie läuft die ab, die Landung? Und wie hart ist hier die körperliche Belastung?
Wenn man ein halbes Jahr in der Schwerelosigkeit war, dann ist das schon wiederum ein Erlebnis, denn man lernt dann nach einem halben Jahr etwas kennen, was man für ein halbes Jahr überhaupt nicht gefühlt hat, nämlich, dass man mit dem Vielfachen seines Gewichts in den Sitz gepresst wird. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wirken ungefähr das 4, 4,5 oder bis maximal das 5-fache der Erdbeschleunigung auf den Körper. Und das ist schon mal eine gute Einstimmung darauf, was man dann erlebt, wenn man tatsächlich wieder festen Boden unter den Füßen hat. Da braucht man dann natürlich auch wieder ein bisschen Zeit, um sich an die Schwerkraft zu gewöhnen. Der Körper, die ganzen Körpersysteme gewissermaßen müssen sich da wieder dran gewöhnen. Man muss wieder zu seiner körperlichen Leistungsfähigkeit sowie vor der Mission zurückfinden. Das geht nicht von heute auf morgen. Und unmittelbar nach der Landung, sagen wir mal, das, was für mich das Unangenehmste war, war eigentlich das Gleichgewichtssystem, ne? Weil jede Bewegung des Kopfs hat dazu geführt, dass sich alles gedreht hat, dass man schwindelig war. Das geht progressiv dann weg. Also bereits nach einer Nacht guten Schlafs, man fühlt sich am nächsten Morgen schon wie ein neuer Mensch. Und dann geht es eben los, wieder so langsam mit seinem Sport anzufangen, parallel zu den ganzen Debriefings, die da laufen, die ganzen Untersuchungen, die dann laufen. Und im Allgemeinen hat man so nach zwischen 4 und 6 Wochen hat man dann wieder seine sportliche Leistungsfähigkeit, so wie vor der Mission zurück.
Erinnern Sie sich, was Sie dort oben, abgesehen gewiss von Freunden und Familie, was Sie dort oben besonders vermisst haben, beziehungsweise was sie dann, als sie wieder unten waren, ganz besonders begierig aufgesogen haben? Also angefangen von Wind und Regen und Wetter, oder waren es eher Kinobesuche oder das Lieblingscafé?
Ja, das geht genau in die Richtung, allerdings nicht von Anfang an. Wenn man, nachdem man gestartet ist, ist man erstmal froh, am Ziel dieser neuen Umgebung angekommen zu sein, seine Arbeit dort zu verrichten. Da hat man ja nun so lange drauf hingearbeitet. Das ist gewissermaßen ein Kindheitstraum, der dann wahr geworden ist. Und die ersten Monate denkt man da gar nicht dran. Ne? So nach 4 Monaten wird einem dann bewusst, dass das ja nun nicht besonders viel Platz ist, den man dort oben hat. Ich will auch mal sagen, wegen des Essens wird noch niemand im Weltraum fliegen. Das Essen war okay und auch auf der ISS wesentlich abwechslungsreicher als es auf der Mir-Station. Es war auf der Mir-Station auch gut, aber eben nicht ganz so abwechslungsreich wie auf der ISS.
Man dann bekommt irgendwelche Trockenpasteten, also damit es da nicht irgendwie kleckert und so weiter, oder was nehmen Sie dazu?
Ja, das ist also entweder so Konservendosen, da sind dann es gibt Käse, es gibt Rühreier in Konservendosen, es gibt Fisch in Konservendosen, es gibt so richtig fertige Gerichte in Konservendosen mit Fleisch, mit Gemüse, mit Kartoffeln oder was. Und dann gibt's eben so dehydrierte Nahrung, die man mit Wasser versetzt und dann ein bisschen aufquellen lässt und dann isst. Also Spaghetti Bolognese zum Beispiel. Das ist so ein Gericht, was dehydriert ist in so einer Tüte und da kommt dann heißes Wasser rein. Dann lässt man das 5 Minuten einwirken und dann hat man Spaghetti Bolognese. Es ist klar, das schmeckt natürlich nicht so wie hier unten. Aber wie gesagt, also man freut sich dann natürlich auch auf frisch zubereitetes Essen, so einen köstlichen Salat oder mal wieder ein Steak zu essen oder was man halt auch immer gerne isst. Natürlich auch mal wieder seine Familie in die Arme zu schließen, bei seinen Freunden zu sein und in der Natur zu sein. Sie haben das genau richtig formuliert. Ich kann mich also dran erinnern, an Bord der Mir-Station, dann so gegen Ende der Mission vom Einschlafen fiel dann mein Blick auf so eine grüne Kontrolllampe, die da hinten in dem Modul leuchtete, und dieses Grün, das hat dann dazu geführt, dass man anfing zu träumen, wie wäre das jetzt, wenn du durch den Wald gehst, über eine Wiese, und das Gefühl von Regen und der Duft von dem Wald und von Blumen. Klar, das hat man dort oben nicht, aber man weiß ja, dass man eben für ein halbes Jahr das dort oben dort arbeitet, und das ist also auszuhalten, ohne Frage.
Was entgegnen Sie Kritikern der Raumfahrt, die sagen, das ist doch alles Geldverschwendung, diese horrenden Summen, Milliarden, Abermilliarden, die dort oben ausgegeben werden und die man viel lieber hier unten auf der Erde investieren sollte. Halten Sie doch mal, also Sie haben ja schon so ein paar Punkte genannt, die Experimente, medizinischer Fortschritt. Ja. Halten Sie doch mal so ein kleines Plädoyer für die Raumfahrt.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ja. Also zunächst mal muss man sagen, die Raumfahrt ist eigentlich aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Vielen Leuten ist es vielleicht noch gar nicht bewusst, aber wir nehmen so viele Dienste, die aus der Raumfahrt kommen, heute als selbstverständlich wahr. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, wollen wissen, wo sind wir, wo wollen wir hin, dann gucken wir mal eben kurz auf unser Handy und denken nicht dran, dass das Satellitennavigationssysteme sind. Das, was wir heute über Klimawandel wissen, das wissen wir zum größten Teil dank dieser vielen Satelliten, der Erdbeobachtungssatelliten, die um die Erde fliegen und die globale Datensätze erheben. Denn nur durch diese globalen Datensätze kann ich auch diese globalen Prozesse verstehen. Ja. Telekommunikation, wenn wir abends Fernsehen schauen und irgendwelche Live-Berichte von irgendwo auf der Welt empfangen, dann ist es dank solcher Telekommunikationssysteme. Also im Bereich der Anwendung hängen gerade unsere modernen Volkswirtschaften ganz, ganz massiv von diesen Diensten ab und würden auch ohne diese Dienste heute gar nicht mehr richtig funktionieren. Und dann gibt's natürlich so diese Bereiche der Forschung, die wir dort oben machen. Es geht bei der Raumfahrt darum, unser Wissen zu erweitern, das Verständnis für unseren eigenen Planeten, für uns selbst, für das, was um uns herum, also in unserer Umwelt jenseits der Grenzen der Atmosphäre entsteht. Ich denke, das ist ein ganz natürlicher Eigenschaft von uns Menschen, dass wir verstehen wollen, wie funktioniert die Welt um uns herum, und das geht dann eben jenseits der Grenzen unserer Atmosphäre. Also es geht darum, einen Beitrag zu leisten, unser Wissen generell zu erweitern. Viele Technologien, die dort oben entwickelt würden, auch dafür hatte ich Beispiele gebracht, sind natürlich für hier unten wichtig. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele gegeben und man kann durchaus sagen, dass Raumfahrt nicht der einzige, aber ein wichtiger Technologietreiber ist, ja, für unsere industrielle Entwicklung, die uns dann auch letztendlich in unserem alltäglichen Leben zugutekommt. Internationale Raumstation schließlich ist ein wunderbares Beispiel für internationale Zusammenarbeit und da geht es jetzt nicht nur darum, dass man gemeinsam wissenschaftliche Experimente macht, sondern es geht letztendlich auch um Völkerverständigung. Und natürlich bietet diese internationale Zusammenarbeit auch gerade die Möglichkeit, diese Kosten, Raumfahrt ist teuer, das ist also richtig, aber durch internationale Zusammenarbeit kann man dann die Belastung für den Einzelnen etwas geringer halten. Und als letzter Punkt, denke ich, der auch sehr, sehr wichtig ist, Raumfahrt ist faszinierend für Jung und Alt. Es spielt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Erziehung und für die Ausbildung. Wann immer ich mal Gelegenheit habe, in Schulen, manchmal sogar in Kindergärten zu sein, an Universitäten, dann ist es etwas, was gerade junge Menschen, Jungs und Mädels, doch vielleicht ein bisschen auch so für die Naturwissenschaften begeistert. Und das sind alles, finde ich, gute Gründe. Und da könnte ich Ihnen jetzt für jeden dieser vier Bereiche, die ich angesprochen habe, natürlich viele Beispiele geben. Vielleicht noch als letzten Punkt, wenn man mal sieht, wie viele Länder weltweit in den vergangenen Jahren jetzt in der Raumfahrt sich engagieren, dann sind wir heute also so in der Größenordnung bei 80 Ländern und der Trend steigt. Ja, also wenn man
engagieren
sieht,
heißt zum Beispiel, dass sie beteiligt sind an der Forschung, die dort oben auf der ISS stattfindet.
Ja, das ist richtig. Also wir haben allein an der ISS über 100 Länder weltweit, die sich an der Forschung beteiligen. Ja, und das ist dieser Aspekt der Völkerverständigung. Wenn man die Wissenschaft mal beiseite lässt, also das über 100 Länder, es sind glaube ich gegenwärtig so 108 oder 109, gemeinsame Ziele zum Wohle aller verfolgen, dann ist es ja in der heutigen Zeit durchaus ein ganz wertvoller Aspekt. Es gibt nicht viele Bereiche, wenn überhaupt, wo so viele Länder zusammenarbeiten und eben gemeinsame Forschung betreiben und gemeinsame Ziele verfolgen.
Und genau dieser Bereich liegt Ihnen ja auch besonders am Herzen. Sie sind ja bei der ESA zuständig für internationale Zusammenarbeit. Wie ist es denn? Merken Sie da, wenn Sie mal so die letzten Jahre Revue passieren lassen, wenn weltpolitisch, geostrategisch, wenn irgendwelche neuen Krisen entstehen? Nimmt das irgendwelche Auswirkungen auf diese internationale Zusammenarbeit oder ist es tatsächlich bisher möglich, das komplett auszublenden auf der Arbeitsebene?
Ich kann Ihnen sagen, dass wir, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, auf der Arbeitsebene davon bisher wenig merken. Ich will nicht sagen, dass es komplett an der Zusammenarbeit vorbeigeht, aber auf Arbeitsebene, also die Kolleginnen und Kollegen in Russland, in Amerika bei der NASA, in Japan, in Kanada, die an dem ISS-Programm mitarbeiten, die sind von dieser Zusammenarbeit begeistert. Das sind Menschen, die sich schon seit Jahrzehnten mitunter kennen, die seit Jahrzehnten miteinander arbeiten und die natürlich auch so ein bisschen dann mitfiebern und hoffen, dass diese großpolitischen Entwicklungen, die Sie angesprochen haben, jetzt nicht so dramatische Auswirkungen haben, dass man dann sagt, okay, wir machen das nicht weiter. Und das ist, glaube ich, in solchen Phasen auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass es eben trotz der Entwicklungen, die teilweise dann doch in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen laufen, West, Ost, Fernost, ja, dass es trotzdem immer noch gemeinsame Projekte gibt, wo man trotz der unterschiedlichen Auffassungen aber auch Bereiche hat, in denen man noch gemeinsame Ziele verfolgt. Das alleine ist keine Garantie, dass das immer so bleibt. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist kein Automatismus und ich kann Ihnen auch nicht versichern, dass es nicht morgen irgendwie einen Knall tut und dann eine Seite sagt, so, jetzt haben wir aber die Nase voll, da ziehen wir uns jetzt raus. Aber bevor man so einen Schritt unternimmt, da muss eine ganze Menge schiefgehen und solange diese Zusammenarbeit besteht, gibt es eben immer noch Kommunikationskanäle und es gibt immer noch trotz aller unterschiedlicher Auffassungen auch immer noch Punkte, wo dann auch hoffentlich sich die politische Ebene sagt, also okay, wir haben zwar in dem Bereich große unterschiedliche Auffassungen, aber es gibt eben auch Punkte, wo wir gemeinsam Ziele verfolgen.
Wir nähern uns dem Ende des Gesprächs. Ich weiß, wir überziehen hier schon latent. Wenn Sie noch 10 Minuten haben, wäre das noch okay? Okay, super. Nochmal zum Ende ganz zurück zum Anfang unseres Gesprächs zur Mondlandung. Es ist ja jetzt doch schon einige Zeit her, seit der letzte Mensch jetzt dort war. Warum ist das so? Warum ist der Mond sozusagen aus unserem Interessensfeld scheinbar, na, verschwunden vielleicht nicht, aber hat zumindest sozusagen den Rücksitz eingenommen?
Naja gut, ich kann jetzt mal so kurz diesen geschichtlichen Rückblick machen. Wir wissen alle, der Wettlauf zum Mond war im Wesentlichen ein Wettlauf zweier Systeme. Mhm. Es ging um die Demonstration der technologischen Führerschaft und als dieser Wettlauf dann entschieden war, ging dann auch leider das politische Interesse zurück. Es hat sich auch gezeigt, dass das öffentliche Interesse bei den Landungen, bei den Mondlandungen dann bis zu Apollo 17 dann auch so langsam zurückging. Ja. Auf wissenschaftlicher Ebene ist das Interesse unvermindert weiter hochgeblieben, aber es war eben eine politische Entscheidung, sich jetzt erstmal anderen Themen zuzuwenden. Also wenn wir heute jetzt von einem Wiederaufleben des Interesses für den Mond oder davon sprechen, dann ist es nicht deshalb, weil jetzt plötzlich die Wissenschaft das wieder entdeckt hat, sondern weil einfach man erkannt hat, auch hier gibt es interessante Perspektiven, nicht nur mal einen technologischen Wettlauf zwischen Systemen dann für die eine oder andere Seite zu entscheiden, sondern tatsächlich auch die Menschheit insgesamt voranzubringen. Dass es dabei auch immer um einen Wettbewerb geht, glaube ich, steht außer Frage. Und ich denke, solange der Wettbewerb gesund ist und auch in der Forschung besteht ja ein Wettbewerb, ja, ist das nichts, was beeinträchtigt wird. Ja. Die Rückkehr von Menschen zum Mond, wobei wir aus ESA-Sicht ja auch sagen, vorwärts zum Mond, wir waren ja noch nicht auf der Oberfläche, hat natürlich heute ganz andere Perspektiven, weil es geht dann heute nicht darum, mal eben dort gewesen zu sein, sondern es geht darum, dorthin zu gehen und zu bleiben. Denn der Mond ist aus vielerlei Hinsicht interessant. Er ist erstens ein Geschichtsbuch für die Entwicklung unseres eigenen Planeten. Wir können also von dort viel, viel über die Geschichte, über die Entwicklungsgeschichte unseres Planeten, über die letzten 4 Milliarden Jahre lernen, über die Entwicklung unseres Sonnensystems. Die erdabgewandte Seite des Mondes ist eine hervorragende Beobachtungsplattform. Frei von Atmosphäre ist es für die Radioteleskopie, die optische Teleskopie ist es natürlich toll. Es ist sehr gut geeignet, um beispielsweise irgendwelche Felsbrocken, die da durch den Weltraum schwirren und vielleicht mal auf die Erde stürzen könnten, frühzeitig zu erkennen. Und es ist natürlich auch ein Himmelsobjekt, auf dem eben nur ein Viertel der Schwerkraft herrscht und von dem man demzufolge viel leichter dann auch Richtung Mars oder in andere Bereiche starten kann. Und vielleicht als letzter Punkt, man weiß, dass es dort eben auch Ressourcen gibt. Wasser an vorderster Front in den Polregionen, was ja sehr wichtig ist, zum Trinken, um Sauerstoff herzustellen, um Treibstoff herzustellen, möglicherweise sogar in dem Mondgestein irgendwelche Pflanzen anzubauen. Man weiß, dass es in bestimmten Regionen seltene Erden gibt, also seltene Metalle, die möglicherweise dort oben dann prozessiert und gefördert werden könnten. Also man sieht das Spektrum, warum der Mond wieder so in Fokus geraten ist oder in das Bewusstsein, ist sehr viel weiter aufgestellt, als das damals in diesem Wettkampf der Systeme der Fall war.
Erwarten Sie, dass in den nächsten paar Jahrzehnten eine dauerhafte Station auf dem Mond errichtet werden könnte?
Genau das ist das Ziel. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA arbeitet ja auch in dem Bereich sehr eng mit der NASA, mit der japanischen Raumfahrtagentur, mit Kanada und auch mit Russland zusammen. Wir liefern für die amerikanische Kapsel, die Orion-Kapsel, liefern wir gewissermaßen das Antriebsmodul. Und wir werden für eine Station, die den Mond umkreist, das sogenannte Lunar Gateway, wesentliche Komponenten liefern, nämlich so ein Interface-Modul für die Betankung des Antriebssystems, das aus USA kommen wird, um eine breitbandige Verbindung, Datenverbindung zur Erde zu gewährleisten, und ein Habitat, das wir dann gemeinsam mit Japan damit beisteuern werden. Und im Gegensatz zu dem Szenario bei den Apollo-Missionen, wo man ja nur kurz auf der Mondoberfläche war und dann wieder zurück zur Erde gekehrt ist, wird es also in Zukunft so sein, dass man gewissermaßen dieses Lunar Gateway erstmal als Zwischenstation verwendet, dann von dort auf die Oberfläche niedergeht. Und dort ist es tatsächlich das Ziel, dann nach und nach eine Station zu errichten, die dann für längere Zeit den Aufenthalt von Menschen oder vielleicht sogar ähnlich wie das heute bei der ISS ist, durchgehend den Aufenthalt von Menschen zu ermöglichen.
Gibt es dafür einen Zeithorizont, eine Prognose, die Sie sich zutrauen?
Ja, also die Vorbereitungen laufen. Die Rückkehr von Menschen zum Mond, so wie das von dem letzten amerikanischen Präsidenten ja gewünscht war, bis Ende 2024, halte ich für eher unwahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, dass das so bis zur Mitte dieses Jahrzehnts funktioniert, vielleicht 25, 26. Und dann ist das Tolle an dieser Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Raumfahrtagentur, der NASA und den anderen Agenturen, dass wir über diese Beiträge, die wir da leisten, auch dann selbst Fluggelegenheiten für europäische Astronauten, Astronautinnen haben werden. Also bis Ende des Jahrzehnts bereits 3 Fluggelegenheiten zu diesem Lunar Gateway. Und ich bin sicher, dass wir auch dann vielleicht gegen Ende des Jahrzehnts, Anfang nächsten Jahrzehnts auch eine europäische Astronautin oder Astronauten dann auf der Mondoberfläche erleben werden. Aber wie gesagt, eben nicht mit dem Ziel, dass man da nur mal kurz hingeht, sondern dass man tatsächlich dort dann nach und nach eine Station aufbaut, die sich aus den vor Ort vorhandenen Ressourcen dann auch erhalten kann. Die Vorstellung, dass man alles das, was dort zum Leben benötigt wird, von der Erde dahin schaffen muss, das ist klar. Das würde für so eine permanent besetzte Station undenkbar sein. Deshalb muss man eben die Ressourcen vor Ort nutzen.
Wann wird der erste Mensch den Mars betreten?
Ja, Das wird natürlich davon abhängen, wann man sich dazu entschließt, tatsächlich solch ein Projekt wirklich anzugehen. Ganz klar, die Rückkehr von Menschen zum Mond oder dass man jetzt wieder diese Projekte, von denen ich gerade gesprochen habe, Mond durchführt, ist ja bereits eine Vorbereitung für eine astronautische Mission zum Mars. Ich könnte mir heute vorstellen, dass das durchaus in der Mitte des nächsten Jahrzehnts, wenn wir jetzt mal nur über die dafür erforderlichen Technologien sprechen, möglich wäre.
Das ist aber ja schon recht bald, dafür, dass das jetzt noch wirklich wie Science Fiction klingt.
Ja, das wären also im Prinzip ja 15 Jahre so in der Größenordnung. Aber ob das dann auch stattfinden wird, wie gesagt, das würde erfordern, dass man dann irgendwann mal sagt, so spätestens Mitte dieses Jahrzehnts, okay, wir bereiten jetzt tatsächlich, wir planen eine Mission, eine astronautische Mission zum Mars. In dem Maße, in dem wir diese Technologien, die ich gerade angesprochen habe, also so ein Habitat in der Mondumlaufbahn, die Nutzung von Ressourcen vor Ort, sogenannte In-Situ Resource Utilization. Indem wir diese Technologien austesten, erproben, in eine entsprechende Reife bringen, haben wir ja dann auch die Instrumente in der Hand, um dann tatsächlich solch eine Mission dann vielleicht in den 30er Jahren oder vielleicht auch später durchzumachen. Aber ich sag mal, aus heutiger Sicht, von dem, was wir an Technologien heute entwickeln, wie der Stand der Entwicklung ist, wäre es vorstellbar, aus meiner Sicht, dass das Mitte des nächsten Jahrzehnts passieren könnte. Aber all das wird nicht passieren, wenn nicht irgendwann mal dann einer sagt, okay, lasst uns das zusammen angehen und wir planen das jetzt.
Ne? Ja, ja. Und aktuell hapert es, glaube ich, ja unter anderem auch vor allem an den Antrieben. Ne? Also momentan würde ja die Reisezeit zum Mars, glaube ich, noch 2 Jahre betragen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder vielleicht sogar noch länger. Das heißt, da muss nicht zuletzt auch angesetzt werden, dass das dann deutlich schneller sich vollziehen kann.
Ja, da sprechen Sie einen ganz interessanten Punkt an. Das ist richtig. Also mit konventionellen Antriebssystemen, mit chemischen Antriebssystemen, müsste man eigentlich mit einer Gesamtmissionsdauer von ungefähr 2,5 Jahren rechnen. Also von Abflug bis Rückkehr. Ne? Okay. Und man braucht ungefähr 7 Monate auf der klassischen Flugbahn zum Mars hin. Mhm. Und dann kann man natürlich nicht sofort zurück, sondern man muss erst warten, bis der Mars wieder in der entsprechenden Position relativ zur Erde ist. Und dann dauert der Rückflug auch so etwas über 6 Monate. Ne? Und das macht dann diese 2,5 Jahre aus. Aber dieses Lunar Gateway wird einen sogenannten elektrischen Antrieb haben, dass dieses Gateway eben auf dieser Bahn um den Mond halten soll. Und genau dieser elektrische Antrieb wäre dann tatsächlich auch ein Modell für so einen Antrieb, den man für eine Mission zum Mars nutzen könnte. Und dadurch, dass diese elektrischen Antriebe wesentlich länger angeschaltet bleiben können und auch wesentlich höhere Schubeffizienz haben, wäre das zum Beispiel so eine Technologie, mit der man die Flugzeit zum Mars und dann vom Mars wieder zur Erde zurück tatsächlich um Monate verringern könnte. Also das ist in der Tat eine der Technologien, die man da erprobt, ja, wo es mal ganz einfach gesagt nicht schlimm ist, wenn das jetzt noch nicht so 100%ig funktioniert, weil dann fällt man nicht gleich aus der Mondumlaufbahn runter, man kommt auch immer noch zur Erde zurück. Aber man kann diese Technologie eben weiterentwickeln, zu einer notwendigen Reife zu bringen, zu sagen, okay, jetzt haben wir alle Kniffe verstanden und jetzt können wir so ein elektrisches Antriebssystem tatsächlich nutzen, um eine Mission zum Mars zu starten.
Aber wir werden es dann wahrscheinlich nicht als Warp-Antrieb bezeichnen oder so, sondern einen neuen Namen finden.
Ja, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung an die jüngere Generation. Ich habe ja eben davon gesprochen, bei Jungs und Mädels ein bisschen Begeisterung für die Naturwissenschaften zu erreichen. Da gibt es viele tolle Herausforderungen, die da noch vor uns liegen. Und die Entwicklung gerade von neuen Antriebssystemen ist eine davon.
Ja. Vermissen Sie heute das All? Denken Sie manchmal zurück und spüren Sehnsucht oder sagen Sie sich, nee, meine 350 Tage da oben, das war gut, aber das reicht jetzt auch.
Nein, also man hat schon hin und wieder Sehnsucht danach. Gerade wenn ich Vorträge halte, wenn ich dann meine Bilder, die ich da gemacht habe, zeige und dann fühlt sich das an, als sei es erst gerade gestern gewesen. Und dann denkt man, boah, das ist gar nicht vorstellbar, dass das schon so lange weg ist. Und wenn man die Berichte hört von der Raumstation, jetzt war gerade vergangene Woche und diese Woche waren Außenbordeinsätze, ja, da ist man dann natürlich wieder voll dabei und ja, hat vor Augen, als man selbst da draußen am Arbeiten war. Klar, ich müsste nicht zweimal überlegen, wenn mich mein Chef fragen würde, ob ich nochmal fliegen sollte. Aber das ist natürlich wirklich rein hypothetisch. Es ist wie in allen Berufen auch, irgendwann kommt die Übergabe an die nächste Generation und da steht ja jetzt schon fast die übernächste Generation an. Die Europäische Raumfahrtagentur wird in diesem Jahr neues Auswahlverfahren machen und dort dann eben neue Kandidatinnen und Kandidaten rekrutieren. Und das ist ein ganz normaler Prozess, dass man das dann eben an die Nächsten weitergibt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da noch genauso davon begeistert und fiebere mit, wie damals als Elfjähriger, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin da ihre ersten Schritte auf den Mond gemacht haben.
Und ich danke Ihnen herzlich dafür, Herr Reiter, dass Sie diese Begeisterung heute mit uns geteilt haben und sich so viel Zeit dafür genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
So viel zu Thomas Reiter. So viel zu unserer Doppelfolge anlässlich 200 Folgen Weltwach. Aber das ist nicht das einzige Jubiläum, das es zu feiern gibt. Denn neben 200 Mal Weltwach gibt es auch noch ein Jahr Jana, das ist das zweite große Jubiläum dieser Tage und deswegen, hallo Jana, wie läuft's bei dir?
Ja, gut.
Ich würde ja sagen, lange nicht gesehen, lange nicht gehört, aber das wäre natürlich eine Lüge. Wir hören und sehen uns ja täglich in unserer Besprechung, aber das ist mir hier auf jeden Fall ein Anliegen und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit, dich auch endlich mal wieder halbwegs freiwillig vors Mikro zu zerren. Die Mitglieder unseres Weltwach-Supporters-Clubs dürften dich ja kennen, bestens aus unseren Zoom-Sessions. Die Instagrammer, die Instagram-Follower kenne ich aus unseren dortigen Livestreams. Aber für diejenigen unter euch, unseren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht nicht so ganz genau wissen, wer du bist, ich habe dich das erste Mal in Folge 147 vorgestellt. Das war die Folge mit Karamba Jabi. In einem kurzen Interview.
Das hast du dir jetzt aber aufgeschrieben, ne?
Das habe ich mir aufgeschrieben, ganz genau. Ganz so gut ist mein Gedächtnis leider. Ich wusste noch, dass du bei Karamba das erste Mal mit dazugekommen bist. Aber welche Folge das war, musste ich jetzt doch nochmal nachschauen. Und da haben wir uns dann schon mal kurz unterhalten, kurz nachdem du sozusagen gestartet bist bei Weltwach. Und ja, seither unterstützt du mich hinter den Kulissen, manchmal auch vor den Kulissen, tatkräftig als Online-Redakteurin bei allen möglichen Themen rund um Weltwach und auch an Falling Maps. Und das tust du jetzt schon, wie gesagt, seit einem ganzen Jahr. Und,
ja, verrückt, oder? Wahnsinn. Wie schnell die Zeit vergangen ist.
Ich fand kannst du es denn glauben?
Ja, nee, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist unglaublich, wie schnell dieses Jahr vorübergegangen ist. Und wenn ich mich an unser letztes Gespräch erinnere, da saßen wir noch in deiner kleinen Küche in Mönchengladbach und du kamst auf einmal mit deinem Mikro um die Ecke und hast es einfach vor mich gestellt und ja, losgelegt.
Ja. Ganz so spontan kann ich dich jetzt leider nicht mehr überrumpeln. Jetzt musste ich dich leider bitten, schon mal ein Mikro aufzustellen. Da fehlt mir jetzt die Möglichkeit, aufgrund der großen Distanz zwischen uns. Ja, aber damals, das stimmt, hatten wir ja tatsächlich auch noch im Sinn, so wie organisieren wir die Arbeit, buchen wir ein gemeinsames Büro, arbeiten wir bei mir aus dem Wohnzimmer, wie können wir das alles bewerkstelligen? Haben natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht geahnt, dass es mich dann doch so stark und so grundlegend nach Amerika verschlagen würde. Und ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass du jetzt mit deinem einzigen Kollegen fast ausschließlich über Zoom kommunizieren kannst und ansonsten brav und fleißig vor dich hinarbeitest im Homeoffice.
Ja, es ist schon ein bisschen schade, ne? An den entsprechenden Meilensteinen komme ich ja immer mit und mit dem Wunsch anzustoßen, vernünftig um die Ecke. Das klappt ja dann leider nicht so richtig gut.
Ja. Das holen wir alles im Spätsommer nach, wenn ich da bin. Dann wird sowas von angestoßen.
Oh Gott, da haben wir einiges zu tun.
Dann müssen wir uns auf jeden Fall den Tag danach dann auf jeden Fall frei nehmen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Also wenn du mir frei gibst, bin ich auf jeden Fall dabei.
Na, ich mir auf jeden Fall und dann kann ich ja schwer nachvollziehen, was du so treibst.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Ja. Aber du sitzt ja jetzt auch in deiner neuen Kammer des Schreckens, ne?
du verrätst es schon. Ich war mir noch gar nicht sicher, ob ich die traurige Wahrheit offenkundig machen möchte, aber ja, es ist wahr.
Ja, ich finde, das können wir doch jetzt mal raushauen, Erik, oder? Ich meine, du bist ja jetzt, du hast ja den Wahnsinnsumzug hinter dir, einmal quer durchs Land. Und jetzt sitzt du im neuen Headquarter von Weltwach in L.A.
Ja, ganz fancy. Es klingt natürlich wunderbar. Weltwach goes L.A. Es ist, also ich muss dir auch mal erzählen, es ist auch wirklich wunderschön. Also
ja.
Also ich fühle mich, als würde ich wirklich im Traum leben. Es ist so schön, bisher zumindest. Wir sind ja auch erst jetzt zu dem Zeitpunkt, da wir das hier aufnehmen, ein oder zwei Wochen hier. Dazu irgendwann später sicherlich auch nochmal mehr. Aber es stimmt, es gibt in dem Haus, in dem wir wohnen, in der Wohnung, in der wir wohnen, kein einziges Zimmer, das keine Außenwand hat. Und viele unter unseren Hörerinnen und Hörern werden vielleicht wissen, amerikanische Außenwände sind tendenziell doch eher dünn. Also Pressholz ist da ein beliebtes Baumittel und oder Baumaterial. Einfach verglaste Fenster mit riesigen Ritzen drin. Und deswegen ist es doch leider sehr hellhörig. Wir wohnen zwar in einer Gegend, wo zum Glück relativ wenig Verkehr herrscht. Und trotzdem sah ich mich gezwungen, auf den Spuren meiner Zeit in Philadelphia wandelnd hier wieder in den hiesigen begehbaren Kleiderschrank oder in den Abstellraum zu ziehen. Fensterlos, luftlos, immerhin ein bisschen größer als in Philadelphia. Ich kann jetzt sogar auf einem kleinen Stuhl sitzen, nicht auf dem Boden. Und so ein bisschen mehr Luft nehme ich sozusagen, bevor ich die Tür hier abschließe und alles abriegel, mit rein. Das heißt, bis ich der Ohnmacht nahe bin, dauert es auf jeden Fall ein bisschen länger.
Also schon mal eine deutliche Verbesserung, ja?
Ja.
Also für das, alle, die es jetzt nicht sehen können, Erik sieht auf jeden Fall sehr munter aus, auch wenn es noch früh morgens bei ihm ist.
Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Naja, ich möchte auf jeden Fall, liebe Jana, die Gelegenheit nutzen, natürlich dir zu danken. Das ist mir auf jeden Fall wichtig für deine Unterstützung, für deine Ideen, deine Energie. Es war ja für uns beide ein Experiment vor einem Jahr, das begonnen hat. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine große Bereicherung, nicht nur mich täglich mit dir auszutauschen, täglich über dieses Projekt zu sprechen und all seine kleinen und großen Facetten, die mich ja selbst begeistern und die ich vorher als Einzelkämpfer sozusagen bewerkstelligt habe. Es macht natürlich Spaß, das alles zu teilen und gemeinsam zu überlegen, was man so machen kann und möchte. Und neben dem Spaßfaktor glaube ich auch einfach, dass wir nicht nur mehr schaffen, sondern dass es zu einem großen Teil auch besser ist. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ich danke dir, dass du mich dran teilhaben lässt, dass du das Projekt mit mir eingegangen bist, was wir vor einem Jahr als Projekt gestartet haben. Mal sehen, wo es hinführt und zu was es alles geführt hat. Es ist immer noch kaum zu glauben.
Ja, wie ist es denn für dich? Also ist jetzt natürlich doof, als Chef die Frage zu stellen, macht es denn noch Spaß? Aber wir können ja vielleicht mal die Gelegenheit nutzen, ein wenig zurückzublicken. Was waren denn für dich im letzten Jahr vielleicht persönliche Highlights? Ragt da irgendwas hervor, was dir so spontan in den Sinn kommt?
Du meinst jetzt an Folgen oder insgesamt?
Ja, zum Beispiel. An Folgen insgesamt, wenn du einfach so auf dein erstes und bisher einziges Weltwachjahr zurückblickst. Woran erinnerst du dich besonders gern?
Also erstmal muss ich ja so anfangen, dass ich vor circa einem Jahr noch immer halbe Herzinfarkte bekommen habe, als die ersten Stories oder Posts rausgegangen sind, weil das einfach wahnsinnig aufregend war und ich ja aus einem ganz anderen Berufsfeld gekommen bin. Ja. Deswegen war das ganze Jahr einfach komplett voll mit neuen Dingen für mich. Ich habe mich in alles neu eingearbeitet und das als sehr große Bereicherung wahrgenommen. Und das ist einfach ein totaler Mehrwert, sich mit solchen Themen auseinandersetzen zu können, die einfach gerade aktuell die Welt beschäftigen und viele Aspekte immer wieder neu zu entdecken, was das Reisen angeht, was das Abenteuerleben angeht. Das ist einfach insgesamt total bereichernd. Da könnte ich jetzt gar nicht so das eine Highlight herauspicken. Was mir totalen Spaß macht, sind die Livestreams tatsächlich auch. Mhm. Unsere Zoom-Livestreams mit dem Supporters Club, weil das einfach jetzt in Zeiten der Pandemie mal eine Möglichkeit war, auch mal etwas näher in Kontakt zu treten ein paar von euch mal ein bisschen kennenzulernen. Das fand ich total schön und ich freue mich auch total, wenn es zukünftig irgendwann mal wieder Live-Events geben kann. Da habe ich auf jeden Fall total große Lust drauf. Ja. Und an sich hat sich einfach eine total schöne Community schon gebildet, auch über unsere Social-Media-Kanäle. Wir kriegen tolle Nachrichten. Das ist einfach, ich finde das immer wieder total schön zu lesen, was die Show euch so gibt. Und wir freuen uns natürlich immer, von euch zu hören. Also da ist einfach schon eine ganz tolle kleine Gemeinschaft entstanden bei den Travel Talks im Livestream. Da sind ja immer die üblichen Verdächtigen irgendwie dabei.
Was auch wunderbar ist, Birgit, Sandra.
Ja, genau. Es ist ganz großartig und macht auf jeden Fall echt super viel Spaß.
Sehe ich ganz genauso. Das macht einen großen Teil des Reizes aus, dass es sich da wirklich so eine Clique gebildet hat. Viele kommen natürlich auch hin und wieder mal dazu und dann auch mal wieder nicht. Aber manche Gesichter sieht man dann auch immer wieder. Und es ist schön sozusagen, zumindest im virtuellen Rahmen, immer mal wieder Zeit zu verbringen und über diese Themen zu sprechen oder dann in den Kommentarfunktionen zu schreiben. Und genau wie du sagst, hoffentlich dann irgendwann ist es ja auch endlich mal wieder möglich, das von Angesicht zu tun. Dafür haben wir dann hoffentlich dann zumindest ab kommendem Jahr 2022 zum Beispiel die Festivals, die wir jetzt leider schon zweimal absagen mussten durch Corona. Aber irgendwann wird sich das ja dann auch mal erledigt haben, hoffe ich.
Auf jeden Fall. Die Hoffnung ist groß, Erik, oder?
Ja. Schön. Wie bist du denn selbst mit unserer reisefreien Corona-Zeit zurechtgekommen?
Ja, also ich muss sagen, natürlich war das einfach insgesamt eine totale Herausforderung für so viele Menschen. Aber im Gegensatz zu vielen Menschen, die sehr, sehr, sehr darunter gelitten haben, womöglich ihre Jobs verloren haben, pleite gegangen sind oder so, habe ich einfach Corona quasi den Job zu verdanken. Also die Zeit des Lockdowns hat mich einfach in meiner kleinen Miniküche hier in Wuppertal festsitzen lassen quasi und mich dazu veranlasst, dir zu schreiben und anzufangen für dich, mit dir zu arbeiten. Ja, ja. Genau, also das wäre sonst wahrscheinlich gar nicht passiert, ehrlich gesagt.
Dann würde ich sagen, wir bleiben gespannt, was so im nächsten Jahr passiert. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, dabei warst, dabei bleiben wirst und stoß auf jeden Fall mental mit dir an. irgendwann dann auch mal richtig versprochen aufs nächste Jahr. Und
also
wir machen jetzt gleich.
Erik stellt mich ja immer so ein bisschen so dar, als würde ich hier immer auf alles unbedingt anstoßen wollen. Ne? Also ich
hast
finde
du ja vorhin selbst betont.
Ja, ich finde aber schon, dass das auf jeden Fall seine Berechtigung hat. Und
ja, natürlich.
Jetzt gerade zur 200. Folge können wir schon mal anstoßen, Erik, oder?
Das machen wir auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, und jetzt aber erstmal, bevor es damit weitergeht, wir können ja gleich auch via Zoom mal anstoßen. Ich meine, mein Problem ist natürlich, bei mir ist es jetzt hier früh am Morgen, du bist ja schon in den Abendstunden, das sei vielleicht noch dazu gesagt. Aber jetzt steht erstmal gleich auf jeden Fall noch unsere tägliche Besprechung an, denn, habe ich ja vorhin schon angedeutet, die haben wir jeden Tag, auch wenn ich hier in den USA bin und du in Deutschland, stimmen wir uns ja täglich zu allen erdenklichen Themen ab, zu unseren zukünftigen Gästen, zu den Themen, zu den Recherchen, die dazu anfallen, natürlich zu dem ganzen Social-Media-Content, auch zur Zusammenarbeit mit Sponsoren, das gehört auch dazu, um das alles bezahlen zu können. Und auch das ist ja ein wichtiger Teil unserer Zusammenarbeit, diese enge und tägliche Abstimmung. Und auch die macht mir wirklich sehr viel Spaß mit dir.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
So, dann werden wir mal sehen, was es heute zu besprechen gibt. Und ich würde sagen, das war es erstmal für dieses Mal. Nochmal vielen Dank und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an euch nochmal vielen Dank. Das war der zweite Teil unserer Jubiläumsfolge, 200 Folgen Weltwach. Thomas Reiter, es ging erstmals jenseits des Planeten Erde. Und nächstes Mal, in der nächsten Folge, kehren wir dann aber auf die Erde zurück. Wird eine schöne Folge, versprochen. Bis dahin, macht es gut. Ciao.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.